Heute bei CT Uplink schreddern wir das Studio mit der neuen GoPro-Drohne. Wir spielen mit so Kompakt-PCs, die so aussehen, Spiele-PCs, die so aussehen wie eine Playstation. Und wir gucken uns Post... Oh Mann!
Ah. Gucken uns Post
Heute bei CT Uplink schreddern wir das Studio mit der neuen GoPro-Drohne. Wir gucken uns kompakte Spiele-PCs an und wir analysieren Prepaid-Smartphone-Tarife.
CT Uplink.
Moin Moin und guten Tag hier bei CT Uplink. Mein Name ist Jan-Kino Janssen. Ich habe mir lustige Gäste eingeladen, zum Beispiel
Stefan Portek,
Michael Link
und Benjamin Kraft.
Genau, und wir sind heute das erste Mal bei Rocket Beans zugange hier. Deswegen will ich einmal kurz erklären, was wir hier überhaupt machen. Wir sind alles Redakteure beim CT Magazin. Das ist diese schöne Zeitschrift hier. So Zeitschrift, so auf Papier, so, was man so beim Kiosk kauft und liest. Kennt ihr vielleicht. Und wir machen alle zwei Wochen ein Heft und wir sind, ich glaube, im Moment so Europas größtes Technikmagazin, kann man so sagen. Ne? Also wir haben so, sind ziemlich groß. Beziehungsweise, weil die Konkurrenz so geschrumpft ist.
Nein, wir waren schon immer ziemlich groß und ja, ziemlich toll vor allem.
Ja, aber wir waren nie an der Spitze, aber die anderen sind uns alle weggestorben. Und jetzt sind wir da an der Spitze und freuen uns darüber. Ja. Und genau, wir schreiben über Technik, also Magazin für Computertechnik steht da ja drauf. Aber wir machen auch noch andere Geschichten. Aber Technik ist so der Oberbegriff. Mhm. Und bei CT arbeiten über 60 Redakteure. Und das Prinzip von der Sendung ist, dass wir halt jede Woche eine Sendung produzieren. Wird als Podcast ausgestrahlt, wird als Video ausgestrahlt auf YouTube und jetzt auch bei Rocket Beans. Und da erzählen die Redakteure immer drei Stück, erzählen immer von ihren Projekten, was sie so gerade machen. Und so funktioniert die Sendung und das machen wir jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen. Ich jetzt gar nicht im Kopf, aber machen wir schon ein paar Jahre. 170 Folgen höre ich gerade hier von unserem Video Johannes aus dem Off. Genau, und so funktioniert das. Und dann lass uns doch gleich mal anfangen mit dem ersten Thema. Du hast eine GoPro-Drohne, Kameradrohne getestet.
Mhm.
Was ist an dem Ding jetzt genau besser als an dieser bekannten, also DJI Phantom, das ist ja so ein bisschen so der Standard bei den Drohnen. Was ist bei dem Ding jetzt besser?
Da ist ein bisschen was besser, es sind aber auch ein paar Sachen sind aber auch schlechter. Was ich toll fand an der GoPro ist, dass hier bei der Kamera ein relativ cooles Paket geschnürt wurde. Wenn du jetzt irgendwie ohnehin dir eine Actioncam zulegen möchtest, ist das ein ganz...
Wir kaufen mir eine Drohne für 1000. Wie teuer ist das Ding?
1.400 €.
Mit Actioncam? Ja, genau.
Wer macht das halt so in dem Koffer?
Genau, das Paket finde ich eigentlich wirklich ganz cool. Sie kommt halt in dem Koffer, der gleichzeitig auch ein Rucksack ist und den kann man auch echt... Also er ist nicht so unbequem.
Ist das bei DJI nicht? Mit so einem schönen...
Doch, da gibt es auch, aber ich wollte ja über die reden.
Ja, okay.
Also sie kommt auf jeden Fall auch in einem Koffer, der nicht so unbequem ist, wie er aussieht. Und da ist drin zum einen die Drohne. Ich fange einfach mal an.
Sieht aus wie ein Küchengerät, dass man das irgendwie in so irgendwas eintaucht.
Ein wenig. Startmixer.
Ja, genau. Und ich packe das alles vielleicht dann einfach gleich mal...
Also für die Leute, die uns jetzt nur hören, wir packen die Drohne aus und die ist weiß und
sieht
relativ futuristisch aus.
Genau, sie ist eine Faltdrohne, das heißt, man klappt die Ausleger raus, damit sie nicht ganz so viel Platz in den Koffer wegnimmt und unten die Füße. Und das eigentlich Spannende, deswegen habe ich so drauf rumgeritten, hier vorne ist eine GoPro Hero 5 drin. Mhm. Und die kostet nun auch schon ein paar Euro. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt, eigentlich hätte ich sowieso immer schon gerne mal eine Actioncam gehabt.
Was kostet die?
Die kostet auch so um die 450 Euro.
Mhm.
Also die hat schon, ja, ist schon eine Hausnummer.
Das ist ein Topmodell von denen.
Ja, ja, das ist jetzt das, im Moment das aktuelle Topmodell von denen. Mhm. Und was es auch noch mit dazu gibt, ist wie in so einer Teleshopping-Sendung. Wenn sie jetzt bestellen.
Ja, also mit zu den negativen Dingen kommen
wir. Zu den negativen Sachen kommen wir gleich noch.
Vorrätig.
Du kannst, wie ich es jetzt schon gemacht habe, du kannst die Hero vorne von der Drohne abmontieren und hast dann so einen Handgimbal-Stick dabei, wenn du jetzt halt wirklich irgendwie beim Fahrradfahren oder beim was weiß ich.
Das
was
ist bei mitgeliefert.
Das ist mitgeliefert.
Das verstehe ich irgendwie vom Produktmarketing, kapiere ich nicht, wenn man eine Drohne kaufen will, warum kriege ich dann ein Handgimbal?
Also GoPro sieht es so im Prinzip als das komplett rundum sorglos Paket für Leute, die eigentlich gerne filmen möchten. Mhm. Also während andere Drohnenhersteller sagen, wir sind halt jetzt einfach irgendwie Drohnenhersteller für Leute, die fliegen wollen, verkauft oder bewirbt GoPro das so ein bisschen so als das Ökosystem für die aktuelle Action-Cam. Und du kannst, wie gesagt, wenn du die Kamera jetzt in den Gimbal einspannst, kannst du im Prinzip mit deiner Hand zittern und ruckeln, wie du willst. Die Aufnahmen kommen dann eigentlich schon echt ziemlich gut stabilisiert hinterher auf die SD-Karte.
Mhm. Aber das kann man auch einzeln kaufen.
Den kann man auch einzeln kaufen, der kostet aber auch über 300 Euro. Also im Prinzip, wenn man das ganze Zubehör, was bei der Drohne jetzt mit dabei ist, rausrechnen würde, dann wäre die Drohne mit 700, 800 Euro eigentlich vergleichsweise günstig im Prinzip. Günstig. Vergleichsweise günstig.
Aber da sind jetzt mehrere Motoren drin in diesem.
Genau, der Gimbal, der ist
auch gegensteuern.
Genau, die steuern im Prinzip gegen und entsprechend muss er auch aufgeladen werden. Da ist halt tatsächlich ein Akku drin.
Ah, ich verstehe. Also diese Motorenaufhängung, die muss ja ohnehin, also der Gimbal an sich muss ja eh verwendet werden für die Drohne. Und das heißt, in dem Stab hier ist vermutlich nur der Akku drin.
Ist im Prinzip nur der Akku drin und ein bisschen eine Steuerung, weil du, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Haben wir eine Detailkamera, Jom?
Ja, da wo kein Backup, kein Mitleid.
Ach, die ist heute nicht da. Ja,
da, die.
Genau. Das sieht man hier vorne, hier sind noch ein paar Steuerungsknöpfe, wo man halt die Aufnahme dann starten und beenden kann. Kann noch ein paar Settings an der Kamera selber variieren. Und kann zur Not den Gimbal auch ein bisschen blockieren, wenn man halt einen Schwenk machen will, ohne dass sie die ganze Zeit gegensteuert. Mhm. Und das ist halt die Idee dahinter. Du kannst dir jetzt natürlich auch von DJI eine Drohne kaufen, die ist dann auch toll, ist von den Flugeigenschaften schätzungsweise auch ein wenig besser, aber da ist die Kamera halt in der Drohne fest montiert. Da kannst du halt schöne Flugaufnahmen machen, aber wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie eine Rafting-Tour machen, ich will Skifahren gehen oder Mountainbiken, hier sind noch so ein paar Befestigungsclips in so einem Beutel mit bei, dann kannst du den Gimbal hier irgendwie an deine Rucksackschnalle machen und dann kannst du halt auch eine Boots- oder eine Skifahrt filmen. Das geht dann halt mit der Kamera von der DJI nicht.
Oder du kaufst ja halt ein DJI Osmo.
Ja, separat, gut, klar. Ne?
Ja, dann aber dann hättest du die Möglichkeit, aber das sind wieder extra Kosten. Ne?
Genau, dann legst du natürlich noch mal eine ganze Ecke drauf.
Ja, aber lass die Karre doch mal fliegen hier. Lass doch mal hier. Ich habe ja schon gesagt, wir schreddern das Studio. Weil Stefan hat nämlich bei uns im Büro schon ein bisschen mit dem Ding rumgespielt. Und das macht schon ordentlich Radau.
Die ist, ich kann, kommen wir mal zu den Sachen, wo sie nicht ganz gut abschneiden.
Lass mal erstmal steigen.
Ich lasse sie erstmal steigen, was ich ganz, ganz niedlich finde beim Einschalten. Jom, kannst du nochmal drauf schwenken? In dem Moment, wo man sie einschaltet, richtet sie dann halt auch automatisch gleich die Kamera schon mal aus, dass man einen geraden Horizont hat und die Aufnahme stabilisiert wird.
Man sieht jetzt schon, dass vorne gehen grüne Lichter an und hinten rote.
Genau, die Kamera ist auch angesprungen. Dann ist hier eine Fernbedienung bei.
Die sieht ja halt wirklich sehr geil aus mit diesem Display.
Die ist genau, da ist ein 7-Zoll-Display gleich fertig eingebaut, was dann, wenn es denn dann mal hochgefahren ist, das Live-Kamerabild und so die relevantesten Flugdaten einblendet.
Das ist schön so ein mattes Gehäuse so.
Das ist, ja, und es fühlt, es ist so seidenmatt. Also es ist selbst wenn man, und ich habe schwitzige Hände gehabt, als ich sie geflogen bin bei starkem Wind. Also das Ding liegt tatsächlich ganz gut in der Hand und ich war ein bisschen skeptisch wegen des Displays. Das ist aber wirklich echt so hell, dass man auch im knalligen Sonnenlicht hier drauf trotzdem noch was erkennen kann. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass ich dann so fliegen muss.
Weißt du, ist da ein Android-System?
Da scheint ein Android-System unten drunter zu sein, ja. Mhm. Also konkret, was es jetzt genau ist, habe ich nicht rausbekommen, aber es sieht sehr androidig aus.
Mhm. Ich finde ja, dass die Drohne hat so ein bisschen was Billiges mit diesem glänzenden weißen Plastik und hört sich auch so an, aber diese Fernbedienung sieht echt edel aus.
Das stimmt. Also die Drohne, ja, sie wirkt, also dieser weiße Hochglanzkunststoff, der wirkt in der Tat ein bisschen billig. Was aber wirklich bei der Karma ganz nett gemacht ist, dass man wirklich alles, was irgendwie außen dran ist, einzeln nachkaufen kann. Mhm. Und sie fliegt halt irgendwann mal wogegen oder landet unsanft. Und man kann die Ausleger hier vorne, gibt es einzeln, die Motoren, die Landefüße und die Rotoren sowieso. Wobei die Rotoren relativ teuer sind, wie wir fanden. Also hier kostet ein Zweierpack, kostet knapp 30 Euro. Und du kriegst bei etablierten Drohnen, das sind dann halt meistens die von DJI, von Drittanbietern, Viererpack für einen Zehner in der Regel schon. Und
wie viel haben wir kaputt gekriegt von den Rotoren?
Ich hab zwei kaputt gemacht. Ich bin,
die Kollegen?
Nee, die haben es tatsächlich geschafft ohne. Ah, okay. Also ich war dummerweise der Das war ein bisschen blöd. Aber das Auto hat aber auch schlecht geparkt. Das konnte überhaupt nichts für.
Ja, nee, das ist klar. Was ist denn passiert? Das Ding ist ja abgestürzt.
Sie ist halt beim Landeanflug gegen Auto geflogen. Das war ein bisschen blöd. Ich habe mich ablenken lassen und sie hat eine Funktion, die eigentlich sehr hilfreich ist, wenn sie merkt, dass sich der Akku jetzt wirklich innerhalb der nächsten paar Minuten zum Ende neigt.
Dann hält der?
Der hält im Idealfall 20 Minuten. Ja. Je nach Flugmanöver oder starkem Wind ist auch schon mal nach einer Viertelstunde Schluss. Mhm. Und hier war es so, dass sie bei 2 Minuten Restflugzeit irgendwann gemerkt hat, oh, okay, ich bin ziemlich weit weg von Herrchen und ich habe nur noch Saft für 2 Minuten. Und dann bekommt man einen Hinweis auf der Fernbedienung, dass sie jetzt zur Position der Fernbedienung, also die Drohne und die Fernbedienung haben beide GPS und die Drohne fliegt dann halt selbstständig zum Drohnenpiloten zurück und landet dann bei ihm.
Du standst ja gerade.
Ich stand auf.
Du saß in deinem Auto.
Nee, ich stand im Prinzip echt auf einer sehr weiträumigen Fläche, aber dummerweise stand 5 Meter neben mir ein Auto. und die Drohne hat keine Höhen. Sensoren. Andere Drohnen, die ein bisschen teurer sind, haben unten Sensoren, die den Boden abtasten, damit sie erkennt, wie weit sie noch über dem Boden ist. Und andere Drohnen haben auch Kollisionssensoren, dass sie halt nicht irgendwo hinfliegen. Und wie gesagt, das hat die Karma nicht und ich war ein bisschen abgelenkt und sie kam zu mir zurück und ich habe nur so geguckt, mich weiter unterhalten und irgendwann habe ich gesehen, oh, das ist irgendwie ein bisschen scheiße, weil das Auto komplett jetzt auf dem Weg zwischen mir und der Drohne ist und ich habe noch versucht auszuweichen und sie ist dann halt an der Stoßstange hängen geblieben und sehr unsanft gelandet. Das hat sie 2 Propeller gekostet.
Okay.
Und ja, das ist auch, die drehen sich halt gegenläufig. In dem Nachkaufset ist dann halt einer für hinten und einer für vorne bei. Und ich habe glücklicherweise genau so geschreddert.
Ich glaube, das ist auch normal.
Das ist normal.
Wahrscheinlichsten, dass die auf der Seite kaputt gehen.
Wenn ich es jetzt geschafft hätte, irgendwie gegenüberliegende kaputt zu machen, dann wäre blöd gewesen, dann hätte ich sogar 2 Packungen kaufen müssen, weil diese halt identisch sind und diese sind anders, aber auch identisch.
Verstehe.
Also letztlich ist nur, in der einen ist ein Rechts- und in den anderen ist ein Linksgewinde.
Ja, schmeiß mal in die Karre.
Wolltest du jetzt nicht mal Johannes besuchen?
Ja, genau. Wir haben auch schon versucht, das Live-Video von der GoPro irgendwie in den Videostream reinzukriegen, aber das geht leider nicht.
Kannst du vielleicht die Kamera nochmal auf die Fernbedienung draufrichten, Johannes? Die hat man noch nicht wirklich gesehen, glaube ich. Also man sieht, hier oben sieht man jetzt, dass sie kein GPS hat, deswegen würde sie eigentlich sowieso ungern fliegen und dass sie im Moment 0 Meter von mir entfernt ist und auch 0 Meter an Flughöhe hat. Das ist soweit alles richtig. Hier sehe ich das Live-Kamera-Bild auch in der Fernbedienung. An der Rückseite mit den Schultertasten könnte ich jetzt die Aufnahme starten.
Das leckt ja kaum, ne?
Und hier hinten ist auch noch ein Drehrad, wo ich dann im Flug den Kamerawinkel ändern kann. Cool. Wenn ich halt nach unten weiter filmen möchte, dann kann ich die Kamera nach unten schwenken. Wenn ich jetzt zur Seite filmen wollte, müsste ich halt die ganze Drohne in der Luft einfach drehen. GoPro rät explizit davon ab, sie indoor zu fliegen, eben weil sie keine Kollisionssensoren hat. Ich kriege hier jetzt auch einen Hinweis auf dem Display, wenn ich sie starten möchte.
Expert Pilots only.
Genau, weil auch kein GPS-Signal anliegt. Das heißt, sie kann sich jetzt wirklich überhaupt nicht orientieren. Da soll ich jetzt hier auf diese Schaltfläche drücken und 3 Sekunden warten. Das habe ich gemacht. Wenn ich jetzt den Start stopp.
2, 1. Na gut, wenn ich jetzt nasse Haare hätte.
Ja. Also sie hat jetzt, ich habe irgendwie den Gaming-PC.
Ich habe schon überlegt.
Wir wollen nur zeigen, dass das...
Ganz runter? Was
war das? Sie geht dann tatsächlich wieder aus, wenn sie keinen GPS-Fix findet. Wir versuchen das gleich nochmal. Also vielleicht kriege ich sie wenigstens einmal kurz hier so einen Zentimeter über den Tisch. Glauben wir dir das nicht. Also sie hat eine Startautomatik, die ich draußen jetzt normalerweise auch benutzen würde. Man drückt tatsächlich dann nur eine Touchfläche hier und sie schießt dann halt gerade, also schießen ist relativ, sie startet relativ zügig, stabilisiert so auf 1,60, 1,80 Höhe. Das, also die Funktion würde ich hier nicht benutzen, weil sie dann jetzt sofort in die Scheinwerfer rein startet. ich kann aber wenigstens versuchen, jetzt durch langsames Gas geben. Nee, doch, mal gucken. Ob ich gehe in Deckung. ich kann wenigstens versuchen, durch langsames Gas geben, ein bisschen...
Ich halte mal die Hälfte fest. Ja.
Wollen wir das wirklich tun?
Ja, natürlich.
Feuer.
Ich hätte es getan. Also wie gesagt, das ist tatsächlich eine Schutzfunktion. Die geht dann wieder aus, weil sie kein GPS hat.
Aber wenn du mehr Gas gegeben hättest?
Sie wäre vielleicht gestartet. Ich weiß nicht, ob sie dann wie ein Stein hier wieder auf den Tisch gefallen wäre. Willst du das ausprobieren? Dann gehe ich aber hinter dem Vorhang.
Ich finde, wir haben es jetzt zu doll. Wir probieren es noch einmal, dass sie zumindest mal ein bisschen hochfliegt. Weil hier ein bisschen Entdeckung. Das passt schon.
Ja, wie gesagt, also meine letzten Erfahrungen im Bodennähe zu fliegen waren eher mittelgeil.
Naja, aber ich meine, wenn du nur nach oben. Oh. Okay, okay, jetzt kannst du wieder runterlassen. Alter Schwede. Wow, sehr gut. Oh.
Aber für die Landung, aber das haben wir jetzt geklärt. Sie bleibt definitiv in der Luft, auch wenn sie keinen GPS hat.
Für die Landung gibt es schon mal 10 Punkte.
Boah, aber das ist ja echt,
das war cool.
Ist
so eine Huge-Power-Style, die macht ein bisschen Wind, ja. Aber es war jetzt auch schon zu drehen, deswegen soll man es zu sehen. Deswegen soll man sie indoor eigentlich nicht fliegen. Sie korrigiert ihre Position anhand von GPS. Und wenn sie jetzt hier in diesem Raum halt wirklich überhaupt nicht weiß, wo sie ist, Sensoren hat sie auch nicht.
Gut funktioniert.
Also ja, ich habe aber auch ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Ich wollte jetzt dieses 1.400 € Testgerät auch nicht schrotten.
Du, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also wir sind hier in Hannover in der Nähe der Medizinischen Hochschule. Mhm. Und wenn du das Ding jetzt hättest draußen starten wollen, wäre es auch nicht gegangen.
Das wäre auch nicht gegangen, nee.
Das musst du nochmal kurz erklären.
Wir wohnen mit unserem Verlag ja direkt gegenüber von der Medizinischen Hochschule. Und die Einflugschneise für die ganzen Rettungshubschrauber, die geht hier über unser Gebäude hinweg. Oh, Fernbedienung sagt, sie hat die Verbindung verloren. Die ganzen Rettungshubschrauber fliegen halt beim Landeanflug hier über unseren Verlag. Und weshalb ist hier eine sogenannte No-Flight-Zone eingerichtet. Das können alle moderneren und vor allen Dingen schwereren Drohnen, die mit GPS arbeiten, haben halt wirklich Funktionen drin, dass sie halt in Einflugschneisen von Flughäfen oder ähnlichen Hochsicherheitsbereichen halt einfach von vornherein gar nicht erstarken.
Die Datenbank, wo sie nicht fliegen dürfen, die ist wirklich... In der Firmware der Drohne gespeichert.
Genau, genau.
Ah ja, krass.
Und deswegen können wir jetzt, wenn wir jetzt Drohnentests machen, das zum Beispiel jetzt hier nie bei uns auf dem Verlagsgrundstück
testen. Wenn sie dann sofort sagt, ich kann
nicht würde dann im Prinzip noch eine Stufe härter reagieren als hier drin, wo sie jetzt nur gesagt hat, ich habe keinen GPS. Sie würde sagen, nee, ich befinde mich in einer No-Flight-Zone und würde erst gar nicht starten.
Okay, krass.
Also was aber auch wirklich sinnvoll ist. Also
aber ich meine, ich hab gesehen, dass viele Städte haben ja Flughäfen in der Nähe und die Einflugschneisen liegen ja auch oft so quer durch, also so über die Stadt. Ist das nicht problematisch? Also ist das nicht total nervig, dass man irgendwo fliegen kann? Also kann man das vorher irgendwie sehen oder so?
Da hat sich jetzt auch gesetzlich deswegen relativ viel getan, weil die Dinger halt sehr günstig sind. Also vorher, als sie noch ein paar tausend Euro gekostet haben, vor ein paar Jahren, sind im Prinzip nur Profis mit solchen Geräten geflogen und die wussten halt schon, wo sie fliegen dürfen, wo nicht. Nachdem die jetzt bezahlbar geworden sind, und ich meine, die hier wiegt auch 1,5 Kilo jetzt mit der Kamera, die möchtest du nicht an den Kopf kriegen.
Nee, auf keinen Fall.
Und wenn die
hab aus ich grad 100, gemerkt,
ja. wenn die aus 100 Meter Höhe, also wenn die uns jetzt hier mit den Rotoren ins Gesicht fliegt oder aus 100 Meter Höhe also aus dem Kopf blind, fällt.
Wenn du von so einem Rotor da...
Das glaube ich, alles nicht so cool, weswegen es jetzt seit April eine neue Drohnenverordnung auch gibt. Und alles über 250 Gramm, also alles, was über dieses 79-Euro-Spielzeug rausgeht, braucht jetzt tatsächlich eine feuerfeste Plakette, wo Name und Anschrift des Piloten draufsteht. Und dann gibt es relativ viele Auflagen, wo man sie fliegen darf. Dran, ne? Nee, die ist hier nicht dran, weil wir die jetzt tatsächlich, wir sind ja noch nicht draußen geflogen, die erst heute per Post gekriegt. Wo war ich jetzt? Ach so, genau, Plakette.
Und so einen Führerschein.
Ne? Den brauchst du ab 2 Kilo. Wenn du eine 2 Kilo Drohne fliegen möchtest oder höher als 100 Meter aufsteigen möchtest, brauchst du einen Sachkundenachweis, also im Prinzip einen Drohnenführerschein. Und wenn du höher als 100 Meter fliegen willst, musst du das bei der Behörde sogar anmelden.
Ah ja. Was kann die denn? Du sagst eben, das impliziert ja, die anderen können so 100 Meter. Wie hoch kommt die denn?
Die kommt eine ganze Ecke höher sogar noch als 100 Meter. Also die Fernbedienung hat eine Reichweite von ungefähr 3 Kilometern. Ist übrigens auch nicht erlaubt. Also man muss Drohnen auf Sicht fliegen, aber ich könnte jetzt rein theoretisch irgendwo starten und mich nur auf das Kamerabild der Fernbedienung verlassen und könnte halt mit 50 km/h Schub geben und 3 Kilometer weit wegfliegen. Maximale Höhe, muss ich gestehen, weiß ich aus dem Kopf gar nicht, stand aber in dem Artikel drin. Maximale Flughöhe auch
3200 Meter. Ja, ja, das ist eine Menge. Kann man machen.
Ja.
Ja. Aber dann gibt es ja auch so Karten, ne, aus denen man sehen kann, wo man jetzt fliegen darf.
Ja, ja, oder klar. Nicht. Ja.
Also über Sport, wo Sperrbereiche sind.
Über Modellflugplätze. Aber es sind schon viele Sperrbereiche.
Ja, ja, es ist eine ganze Menge. Ich habe es auch mal geguckt. Das ist hier eine Menge. Man muss ja schon ein bisschen fahren, bis man hier was findet.
Ja. Und also jetzt mit der neuen Drohnenverordnung ist halt auch super massiv eingeschränkt worden. Also du darfst in dem Augenblick, wo die Drohne eine Kameraeinrichtung hat, nicht mehr über Privatgrundstücke fliegen, sofern du nicht eine Erlaubnis von dem Grundstückseigentümer hast.
Ist denn, sagen wir mal, ein Mehrfamilienhaus in der Stadt, ist auch ein Privatgrundstück?
Ja, du darfst eigentlich sowieso über bewohntem Gebiet darfst du nicht mehr fliegen, über Menschenansammlungen darfst du nicht mehr fliegen, über Rettungs- und Polizeieinsätzen, in der Nähe von Industrieanlagen.
Aber ich dürfte die Straße lang fliegen. Zum Beispiel.
Theoretisch schon, wenn die jetzt gerade nicht sehr belebt ist.
Dazu passend habe ich jetzt gerade ein Video gesehen von einem Fahrradrennen. Da ist so eine Drohne in so eine Gruppe reingeflogen.
Mhm. Und das Problem ist, dass das natürlich die Sachen sind, wo man so ein Ding benutzen will. Also wenn irgendwie Marathon ist oder es ist ein Festival, das sind ja die geilen Bilder, wenn du zeigst, solche,
das sind
also die Menschenansammlungen und die Grundstücke, das sind ja die interessanten Sachen, ne?
Ja, in Naturschutzgebiete geht auch nicht mehr. Also du
Vogelschutz kannst, wahrscheinlich.
Genau, auch. Also du kannst halt hier irgendwo ins Umland, in die freie Natur rausfahren und kannst schon ein paar schöne Luftbildaufnahmen machen. Aber jetzt, was weiß ich, beim Maschseefest oder beim Schützenfest einfach mal über den Platz fliegen und das Feuerwerk aus der Luft einfangen, das sind halt alles Sachen, die du nicht mehr machen darfst, jetzt nach der neuen Drohnenverordnung. Was ich aber im Prinzip auch okay finde, weil ich, also es zeichnet sich mittlerweile ab, dass viele Leute sich so ein Gerät kaufen und
so ein Jungs-Spielzeug.
Ist ein Spielzeug, ja. Und weißt aber auch manchmal dann so nach dem Grillen, nach dem dritten Bier, oh, komm, jetzt fliegen wir nochmal, so wie wir das hier jetzt gemacht haben. Und
komm, jetzt schnell mal den Hund drauf.
Genau. und man kann es halt echt super viel Schaden anrichten mit den Teilen. Deswegen, auch wenn ich sonst echt, ist eigentlich doof finde, dass alles, was Spaß macht, immer gleich verboten wird. Ist es schon, finde ich, an der Stelle ganz sinnvoll, dass es ein bisschen reglementiert wird.
Ja, aber ganz ursprünglich sollte die ja noch viel schärfer ausfallen, diese Drohnenverordnung. Da haben sie ja schon noch einige ganz, ganz spitze Zähne noch gezogen und abgeschliffen. Also
definitiv, ja.
Es geht noch, aber halt nicht mehr alles.
Es geht
noch.
Ja, es war auch, da wurde dann natürlich auch Lobbyarbeit gemacht von den Herstellern, weil dann halt die Firmen gesagt haben, ja, wenn ihr das jetzt so umsetzt, wie ihr es jetzt auf dem Papier stehen habt, dann kauft kein Mensch mehr unsere Produkte, dann können wir eigentlich gleich im Prinzip unseren Laden zumachen, weil wir dann nichts mehr verkaufen. Also da muss man dann natürlich auch irgendwie einen Mittelweg finden zwischen Sicherheit und erträglichem Aufwand.
Aber ein letztes nochmal, also du hast gerade schon gesagt, sie hat keine Abstandssensoren.
Genau,
sie hat
keine Kollisionssensoren.
Und sie kann nicht automatisch folgen, ne? Weil das finde ich bei den DJI-Dingern irgendwie ziemlich cool, dass du einfach sagst, folg mal dem Radfahrer und dann folgt das Ding automatisch dem Rad. Und das sieht einfach immer fantastisch aus, weil ich kann so gar nicht fliegen, dass ich solche smoothen.
Genau, das hat uns auch ein bisschen gewundert. Also die fehlenden Sensoren, das merkt man auch draußen. Also das, was sie hier eben am Tisch gemacht hat, ist, dass sie anfängt mal so ein bisschen wegzudriften, je nachdem wie viel, also sie ist jetzt ja auch dicht über dem Tisch geflogen, je nachdem wie dann die Luftverwirbelung von unten wieder hochkommt, dann driftet sie mal ein bisschen weg und das kann man außen natürlich perfekt per GPS dann ausgleichen, dass sie dann halt wirklich wie angenagelt in der Luft stehen bleibt.
Ja, aber die DJI-Dinger können das, glaube ich, auch also ohne
GPS. Genau, wenn sie jetzt Höhensensoren gehabt hätte, dann hätte sie halt einfach gesehen, ich bin jetzt 30, 40 Zentimeter über der Tischplatte und hier bleibe ich jetzt. Die Kontrolle in der sonst im Raum hätte sie nicht so gut drauf gehabt, aber ich wäre mit der jetzt beim Landen halt fast gegen den Gaming-PC gegengeflogen. Das ist tatsächlich dann ein bisschen gefährlich. Und Flugmodi hat sie ein paar, die sind im Prinzip nett. Du kannst auf einer Karte vorgefertigte Wege abfliegen. Das ist ganz nett. Und es gibt so einen Journey-Modus, wo sie dann halt rückwärts von dir wegfliegt und macht so ein paar Selfie-Fotos von dir. Oder sie kann einen Punkt umkreisen, dass sie halt wie so eine Kamerafahrt im Kreis und dann halt die Kamera auch wirklich immer auf den Punkt ausgerichtet ist. Das ist ganz cool. Aber gerade bei einer Action-Cam, wie bei der GoPro, ist es so, die nehme ich mit, was weiß ich, zum Mountainbiken.
Haben wir schon das eingespielt, die Videos? Die
haben wir noch nicht, mal, ne?
Können wir noch mal kurz machen.
Okay, dann red ich noch weiter. gerade bei der Action-Cam wäre es halt cool, wenn ich jetzt sage, ich will, dass die Drohne mir hinterherfliegt, wie ich jetzt mit Mountainbike den Downhill runterfahre. Und andere Drohnen können das. Da kann ich einstellen, ich möchte, dass dieses Ziel jetzt fixiert und dem halt einfach hinterhergeflogen wird. Mhm. Und meistens fliegen die dem dann auch hinterher, ohne irgendwo in den Baumwipfel reinzukrachen. Und die Karma kann es, vielleicht auch weil ihr die Sensoren fehlen, hat man die Funktion vielleicht deswegen bewusst weggelassen. Sie können halt kein Objekt verfolgen. Mhm. Und das, denke ich mal, ist für viele eventuell auch ein Grund, sie nicht zu kaufen, weil es eigentlich ein cooles Feature ist.
Ist das vielleicht was mit neuer Firmware nachgerüstet wird?
Habe ich auch versucht rauszubekommen.
Ja, die Sensoren.
Die Sensoren kannst du halt nicht nachschalten. Also theoretisch eine Objekterkennung kannst du sicherlich in Software, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark die Hardware da drin ist, eine Objekterkennung könnte man wohl in Software schon nachrüsten, aber ist halt auch heikel, wenn das Ding mir halt wirklich hinterherfährt, aber gar nicht sieht, ich gehe unten und über mir ist ein Baum und dann fliegt sie mir halt stumpf hinterher in den Baumwipfel. Das ist dann letztlich auch witzlos. Also insofern...
Und, also, sag nochmal, wie teuer ist das Ding?
Die kostet mit der...
mit alles.
Mit alles, also mit dem Gimbal und der Kamera kostet sie 1400 Euro Straßenpreis. Wenn du schon eine GoPro Hero hast, geht auch die ältere. Mhm. Also es muss jetzt nicht die ganz aktuelle sein, sondern das Vorjahresmodell, die Vierer geht auch. Dann kannst du die Drohne einzeln für 1000 Euro kaufen.
Und die Phantoms, also die DJI?
Die liegen auch so in dem Bereich 1400 bis 1600. Da gibt es ja so ein paar Abstufungen in der
Ausstellung. Und die DJI doch auch diese Einsteiger-Drohne, wie heißt die nochmal? Die etwas günstigere.
Die Mavic?
Ja, genau, die Mavic. Die ist auch ein bisschen günstig.
Die ist, ja, ich glaube, die kostet 1,2 im Moment, so Straßenpreis.
Ah, ja, okay. Ja, gut, okay. Also liegt aber ja in dem Bereich dann.
Aber anscheinend halt aufgrund der fehlenden Sensoren nicht gerade so einsteigertauglich, oder?
Draußen fand ich es jetzt, also ich bin sie, neulich war es relativ windig, ich bin sie bei auch sehr starkem Wind geflogen. Ich fand es okay. Also selbst bei starkem Wind, das Landen ist dann halt ähnlich anstrengend gewesen wie hier, wenn du sie halt wirklich in so einem 40x40 Zentimeter Quadrat sicher runterbringen willst, musst du schon, also ich habe schon ein bisschen Puls gehabt,
das kann man sehen.
um sie sicher wieder runterzubringen, also es ist jetzt vielleicht nicht was, wo ich, wenn ich noch nie eine Drohne geflogen bin, dann...
Gerade dann ist lustig.
Ja, aber dann würde ich sie halt nicht drin oder auf engen Raum fliegen lassen, sondern echt wirklich erstmal irgendwo hinfahren, wo Platz ist.
Ja, aber geiles Spielzeug auf jeden Fall. Apropos Spielzeug. Du hast ja auch so Zeug dabei.
So Zeug, genau.
Du hast kompakte Spiele-PCs getestet.
Genau.
Und sehe ich gleich, das ist ein Asus. Ne?
Genau, so Republic of Gamers, die Serie.
So ein Ding hat uns Oculus mal als Testgerät zur Verfügung gestellt für die Oculus Rift. Das sah ganz genauso aus. Und den fand ich schon echt beeindruckend, wie klein der ist. Aber man sieht halt, das ist so gestaltet wie die PlayStation 3, die damals ja auch so vertikal stand. Und was ist das Besondere an den?
Also die sind alle mehr oder weniger kompakt. Alle sind ziemlich vom Prozessor her sehr potent ausgestattet. Das ist immer ein Core i7, in dem Fall ein 7700. Also da ist man schon, Wumms, ne? Hat man schon richtig Prozessor-Power dahinter. Bei dem ist das Spannendste eben doch die kompakten Abmessungen. Da ist eine GTX 1060 drin, also hat auch schon eigentlich ordentlich Bums. Hier ist der gleiche Prozessor drin, gepaart mit der 1080, also da ist noch mal ein bisschen mehr. Und hier, der ist dann noch mal ein bisschen größer, hat aber einen Henkel, den wollte ich noch mal hochholen.
Wie so ein Diesel-Aggregat.
Der ist ein bisschen klobiger, jetzt nicht unbedingt unschick, hat auch einen i7, allerdings noch einen 6700er, was sich aber beim Spielen jetzt nicht groß auswirkt. Spannend an dem ist, der hat eine 1080 als richtige Karte drin. Das heißt, mhm, den machst du an der Seite auf, wenn es dir irgendwann zu langsam wird. Mhm. Ziehst die raus, packst dann die, was auch immer als nächstes kommt.
Jetzt neu vorgestellt worden sind gerade.
Wenn die Voltas dann kommen. Und verfügbar sind.
Ja. Darf ich das mal? Ich überlege gerade noch.
Ach, ob komm
ich,
mal ein paar zerquetschen.
Ich überlege gerade, ob ich das total geil
den wollte ich hässlich finden soll. Ja, aber er leuchtet vorne
so
rot.
Kurbel, ja. Wo das dann auch noch so, dass man so Sirenen-Sound da noch mitmachen kann. Aber das ist ja eindeutig für LAN-Partys.
Ja.
Ne? Schon, dass man so mit so einem, so prollig mit so einem.
Also Ding ich finde den ankommt. Gar nicht so prollig, weil im Unterschied zu manchen anderen blinkt der halt nicht.
Ja,
der ist entweder an, also das Licht kannst du anmachen oder ausmachen. Der blinkt, glaube ich, noch nicht mal. Du kannst die Helligkeit regeln. Das ist beim Asus hier ein bisschen anders. Man sieht es. Ich halte ihn nochmal.
Ja,
welche Kamera wäre denn jetzt gut?
So auf,
genau, der hat hier verschiedene verspielte Muster. Die kann man auch selbst definieren. Das sind 10 Segmente oder 10 Abschnitte. Da kannst du dann sagen, soll dauernd blinken, soll pulsieren, da sollen Muster durchlaufen. Sehr verspielt. Irgendwo auch schick. Bei dem hier, da müsste man jetzt den Strom anmachen, der hat an der Seite einen kleinen Schriftzug und da kann man halt auch nur Farbe pulsieren oder ausmachen.
Also der find hat ja sowas HiFi-Block-mäßig.
Genau, ja. Der ist insofern spannend, wie gesagt, der hat auch eine GTX 1080, also ordentlich Leistung, ist ein Barebone, das heißt, du musst eine SSD und Arbeitsspeicher noch selber reinschrauben, das geht ziemlich unkompliziert von unten und gekühlt wird der mit einem geschlossenen Flüssigkeitskühlsystem.
Ach,
das ist irgendwo ziemlich schick. Eigentlich auch relativ leise. Wir haben jetzt im Test gemerkt, wir hatten 2 Exemplare da. Da gibt es eine gewisse Serienstreuung. Also die Luft wird nach oben rausgepustet. Beim ersten Gerät, das war super schön leise, lief aber nicht ganz stabil, stellte sich raus, man hatte uns ein Vorserienmuster geschickt, dann hat man uns dieses geschickt. Das ist unter Last vergleichsweise leise, aber im Leerlauf, es scheint ein bisschen Luft im Kühlkreislauf zu sein, macht so gluckernde Geräusche.
Ja,
hört sich an wie so eine Aquarienpumpe, wenn das Aquarium nicht ganz voll ist.
Ja.
Zieht ein bisschen Luft. Ist aber immer noch nicht laut. So richtig super leise sind die natürlich alle nicht.
Auch der große hier von das Lenovo, ist übrigens das Lenovo Idea Center
Y710Q.
Ah, okay. Ja. Ja. Also dem würde ich jetzt nur vom Hingucken bescheinigen, dass er laut ist. Weil,
im Zootag, ne?
Weil der ja, so weil der so kompakt ist und ich denke mir, oh, da muss jetzt wieder so ein.
Der ist, wie gesagt, vergleichsweise leise.
Ach, was sagt
richtig Kühlung? Leise sind sie alle nicht. Wir haben ja den Bauvorschlag, haben die Kollegen aus dem Hardware-Ressort ja jedes Jahr aktualisiert. Der ist ja super leise, auch mit einer Gaming-Grafikkarte. Der hier ist vergleichsweise leise. Richtig laut ist leider dieser hier.
Den meinte ich.
Den meintest
du,
den Asus, ja. Der wird unter Last richtig laut. Wobei Last, da muss man auch differenzieren zwischen GPU-Last, also wenn die Grafikkarte im 3D-Spiel arbeitet, da geht's noch. Aber wenn dann der Prozessor zusätzlich noch anfängt irgendwie zu arbeiten, dann wird es echt höllisch laut. Ich glaube, mit 2,8 Sone haben wir gemessen. Oh, das ist dann schon, das willst du nicht mehr. Moment, ich glaube, ich bin zu weit. Da ist er. Ich nehme es zurück. 3,7 Sone.
What?
Kombinierte Volllast.
Boah.
Also das Ding ist echt leider sehr laut.
Wird mit Europax ausgeliefert.
Wie
kann ich dir?
Ja.
Ich habe mal reingeguckt, ja, ich war ein bisschen neugierig.
Ich kann ja noch mal vielleicht den
Ich kann ja Kamera eventuell, kippen. Damit du Platz hast, die Drohne
machen. So sieht der innen aus und hier oben erkennt man auch, das ist eine ganz stinknormale GeForce GTX 1080. Die kann man austauschen. Schön ist, Lenovo sagt sogar, wenn ihr das Ding austauscht, verliert ihr nicht die Garantieansprüche. Das finde ich wirklich nobel, das gibt's selten, dass ein Hersteller sagt, ihr dürft schrauben und das bleibt alles zwischen uns gut. Vorgaben sind natürlich, sie darf nicht oder kann ja, wie man sieht, nicht größer sein als das, was jetzt schon drin steckt. Und von der Leistungsaufnahme darf es auch nicht drüber hinausgehen. Da ist, glaube ich, ein 400 Watt Netzteil drin. Man darf also das Ding nicht überfordern. Aber allein die Möglichkeit zu haben, wenn dann die, was weiß ich, 2080 rauskommt oder wie sie heißen wird, oder 1180, da müssten wir jetzt Kollege Fischer fragen.
Und da
die raus sind, und das dann rein, ja?
Also du hast gesagt, hier ist eine 1060er
genau.
drin und in den anderen sind 1080er drin.
Genau, da ist noch ein anderer Knackpunkt. Die 1060 ist ja eine gute Karte, wenn du so Full-HD-Gaming machen möchtest. Vielleicht mal 2560. Aber aus irgendeinem Grund hat sich Asus entschlossen, da nur 3 GB Videospeicher reinzuschrauben oder raufzulöten. Und das wird zu knapp. Moderne Spiele brauchen eigentlich schon 4. Manche Spiele starten dann gar nicht und sagen nicht genug Speicher oder du musst halt richtig weit runter mit den Detailstufen.
Gibt es die 1060 normal im Handel gar nicht einzeln mit 3 GB?
Doch, doch, die gibt es 3 und 6. Die 3er ist eben so ein bisschen die Einstiegsvariante. Und modernere Spiele, Deus Ex oder selbst ältere GTA 5 mit den Einstellungen, die wir so fahren, um eben wirklich die Grafikkartenpower zu testen. GTA 5 wollte gar nicht erst die Settings übernehmen. Das Spiel startet, du gehst dann in den Einstellungsdialog, sagst, ich möchte alles auf dem Anschlag fahren. Ja, und dann sagt das Spiel, nö. Fehlender Videospeicher. Kann ich nicht annehmen. Genau.
Ja, das ist blöd. Aber dafür ist das Ding ja auch das günstigste von allen
dreien. Richtig.
Mit Abstand, ne?
Ja, der liegt so bei, ich glaube, im Handel 1200 Euro. Der als Barebone, da fehlt also noch die SSD, da fehlt noch Arbeitsspeicher und ein Betriebssystem, liegt ohne alles so zwischen 1800 und 2000. Und der ist so bei 1700. Wir hatten noch einen im Test, den mussten wir leider zurückschicken, weil Corsair den wieder haben wollte, den One Pro. Das ist so eine Säule, ungefähr so breit, etwa so hoch. Und der ist auch echt leise. Und in dem steckt auch eine 1080, also wirklich, wirklich schnell. Den gibt es auch mit einer 1080 Ti nochmal schneller und einem 7700K Prozessor, der also wiederum so 200, 300 MHz schneller taktet, je nachdem, ob der Turbo aktiv ist oder nicht, als die anderen. Das Ding ist echt, also ist schick, richtig schönes Alu-Kleid, kommst vergleichsweise gut an die Komponenten ran, was aber beim Kompakt und All-in-One, also Fertigrechner, nicht so wichtig ist. All-in-One ist falsch. Und der ist unter Last vergleichsweise leise. Das war der mit 2,8, das ging noch. Und im Spielemodus 1,5. Das, unterm Headset hörst du das nicht.
Okay. Ich muss aber sagen, ich meine, das günstigste Ding, 1200 Euro, in der, ich habe gerade in unseren Benchmarks gesehen, kannst du zum Beispiel Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider in Ultra HD, kannst du vergessen. Und wenn ich bedenke, dass du eine PlayStation Pro für, was kostet die im Moment? Also auf jeden Fall deutlich günstiger. Ich glaube, 400 Euro oder so sollte sie im Moment kosten. Und da kannst du, da läuft Rise of the Tomb Raider in 4K, ne? Das ist schon.
Ich glaube aber, dass die, da bewege ich jetzt mich mal auf dünnes Eis. Ich meine, die Grafikeinstellungen lassen sich nicht ohne weiteres vergleichen.
Nein, das ist halt sowieso, lassen sich Konsolen und PCs sowieso nicht vergleichen, weil du bei einer Konsole halt wirklich direkt auf ein festes System entwickeln kannst und nicht so viel Rücksicht nehmen musst auf irgendwelche komischen Konfigurationen. Aber trotzdem frage ich mich natürlich als Gamer, weil die ganzen großen Titel sind Multiplattform. Die kommen früher oder später, kommen sie auf allen Systemen raus. Es gibt von meiner Warte aus eher interessante Titel, die exklusiv für die Konsolen sind als für PCs. Und da muss man sich natürlich fragen, warum man so viel Geld ausgeben will, ne?
Es ist halt es ist eine gewisse Herausforderung, auf so engem Raum mit mehr oder weniger Standardkomponenten ein solches System zu bauen. Wir haben mal reingeguckt, das ist auch praktisch eine 1060er-Karte, die halt ein bisschen kompakter gehalten ist. Das geht halt nicht ohne weiteres, so wie bei einer Konsole, wo du alles um diese Konsole herum designst. Und das andere ist, du hast ja schon einen Mehrwert. Du hast nämlich einen vollwertigen PC.
Richtig.
Du kannst mit dem Ding arbeiten, du kannst mit dem rendern. Der hat einen richtig starken Prozessor. Die haben alle 16 GB RAM, bis auf den natürlich, der nichts hat.
Ich kann Spiele spielen, die man zum Beispiel mit der Maus eher so aufrecht spielt. Ich kann aber auch das Ding, kann einfach ein Gamepad benutzen. Natürlich, mir ist das klar, ich bin auch PC-Gamer.
Und
aber trotzdem von der Logik her finde ich es schon krass, dass man wirklich um 4K, also es gab ja mal eine Zeit, da konntest du wirklich für so 700, 800, 900 Euro einen PC kaufen, der, sagen wir mal, der mit dem man auch High-End-Sachen spielen konnte. Aber seit 4K so ein Thema ist, finde ich, ist das echt teuer geworden.
Da ist auch der größte Posten echt die Grafikkarte, die ja so... Je nachdem, wo du anfangen möchtest. Wir haben ja gerade gesagt, die 1060 an sich ist ja schon nicht für 4K geeignet.
Ja, genau.
Selbst mit 6 GB nicht. Da brauchst du dann schon mindestens eine 1070, um da einzusteigen. Und die fangen, glaube ich, an bei um die 400 Euro. Also da wären wir schon bei der Hälfte von deinem 800-Euro-Budget ohne Prozessor, ohne Mainboard, ohne all die Komponenten drumherum. Vielleicht mal noch ein Gehäuse, was nicht aussieht wie irgendwie das letzte selbstgepresste Alu-Ding.
Überraschungsei.
Ja.
Aber seid ihr echt so scharf auf 4K-Gaming? Also ich kann ohne.
Das finde ich auch ganz interessant, dass ich auch höre, dass die, ich habe gerade eine Umfrage gelesen, dass die Leute gar nicht so wahnsinnig interessiert sind an der PlayStation Pro und der Xbox Scorpio, weil die Leute sagen, 4K. Also sogar die Leute, die einen 4K-Fernseher haben, sagen, ist mir eigentlich egal, ob das Spiel auf 4K läuft. Also ich weiß auch nicht, ob das eher... So ein industriegetriebenes Ding ist mit dem 4K oder ob die Leute das wirklich wollen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei den Fernsehverkäufen, bei den TV-Verkäufen, dass schon eher Leute sagen, ich nehme mal 4K mit, aber vielleicht auch einfach, weil sie denken, das ist irgendwie zukunftssicher.
Ja.
Aber ich bin auch nicht, seid ihr heiß auf 4K?
Ich weiß nicht, also es sieht schon cool aus, wenn man sich das ansieht, ist halt knackscharf. Klar. Wenn ich mir jetzt was bauen würde, weiß nicht, ob ich da so alle repräsentiere. Ich würde mir irgendwas zusammenstellen, mit dem ich dann auf 2560x1440.
Ja, genau, das finde ich ist eine sinnvolle Auflösung. Ja,
auf gute Framerate,
1060,
feine Texturen.
Genau, mir ist nämlich 60 Hertz ist mir irgendwie wichtiger als, also ich finde Flüssigkeit besser als Auflösung. Also ich spiele dann lieber Full HD 60 als 4K 30 oder so. Ist das bei dir?
Ist ganz genau so. Also ich hab einen 4K-Fernseher und ich habe noch nicht einmal irgendwie gedacht, oh, das sieht ja jetzt alles blöd aus hier in Full HD. Ich müsste jetzt unbedingt 4K zocken.
Ja, gerade bei den Fernsehern, ne? Die sind, ich glaube, dein Fernseher ist nur 32er.
Nee, 40.
Ja gut, aber 40 Zoll. Ja,
40 ist auch nichts zum Angeben, aber es.
Wenn du da 2-3 Meter von entfernt sitzt, da bin ich mir gar nicht sicher, ob man überhaupt den Unterschied zwischen 4K und 1080p sehen kann. Ich meine,
klar, mich bei Video schon schwer. Wenn es richtig, richtig gutes Material ist, sehe ich aus 2 Meter Entfernung, weil der ist jetzt nicht größer als der Fernseher hinter uns. Ne?
Ja, genau.
Da sehe ich aus 2-3 Entfernungen, wenn es wirklich gut kodiert ist, nicht mal in einem Video den Unterschied zwischen 2 und 4K. Mhm.
Also wenn du direkt vor dir so einen 30 Zoller PC-Monitor hast und da ist natürlich 4K-Gaming total geil. Sehe ich ja, total aber wie gesagt, so.
Dann sitze ich auch so davor.
Ja,
dann,
genau.
Dann ist geil.
Aber auf einer, in so einem Sofa-Setting, also viele PC-Spieler spielen ja auch inzwischen mit Gamepad in so einem eher so einem gemütlichen Setting, wo man ja eher weiter weg ist vom Display. Da finde ich 4K irgendwie so, ne, weiß ich nicht, bin ich so. Aber erzählt uns, schreibt uns gerne mal, ich höre gerade was aus dem Off. Was sagt Johannes? Ach so. Schreibt uns gerne, wie ihr das. Wir sind immer interessiert an eurem Input, wie ihr das seht. Ist 4K geil oder ist 4K eher so? Meh. Schreibt uns gerne an uplink@ct.de. Blenden wir auch später nochmal ein, die E-Mail-Adresse. Okay, cool, interessant. Wenn ihr die Benchmarks haben wollt und die genauen Bezeichnungen, Asus ROG GR82, Lenovo Ideas Center, Soda Magnus EN1080K. Guckt in unser Heft, freuen wir uns. Zahlt ihr unser Gehalt, das Heft kauft. Ja, genau, apropos Gehalt, weil wir alle so arm sind, können wir uns alle keine richtigen Vertrags-Smartphone-Tarife mehr leisten, sondern wir müssen alle prepaid kaufen. Nein, müssen wir natürlich nicht. Aber ihr habt... Du hast zusammen mit Urs Prepaid-Tarife getestet, weil die inzwischen ganz gut mithalten können. Weil es war ja mal eine Zeit so, dass du Prepaid irgendwie immer nur so Schrott gekriegt hast.
Ja, eine Zeit lang war das halt so, wenn man Prepaid gekauft hat, hat man gewusst, okay, da kriege ich einen Tarif und kriege auf keinen Fall LTE dazu. Mhm. Und das möchte man schon ganz gerne haben, weil damit surft sich das mit dem Smartphone natürlich schon schneller. Ne? Allerdings, wenn man sich dann halt genauer mit den Tarifen befasst. Das ist ja ungefähr so spannend wie, ich weiß nicht, Börsenberichte studieren oder so. Also es ist echt eine
dafür Arbeit macht ihr für, das ja, damit ja, die Leute das nicht machen.
In den letzten Wochen.
Ja, ja. Ja, also das war schon ein bisschen mühsam. Wir haben uns dann am Ende so auf ein paar 20 Tarife geeinigt und die haben wir uns dann halt nochmal ein bisschen genauer angeguckt und haben dann auch so rausgefunden, eigentlich ist alles wie immer, es gibt Rabatte, aber nur, ja, so wie bei der Bahn für 90-Jährige in Begleitung ihrer Eltern, also irgendwie Vergünstigungen, die nicht so richtig funktionieren oder die irgendwie schlecht sind, ne? Und ein paar durchgängige Fallen haben wir eigentlich auch rausgefunden, die sind zum Teil wirklich gemein.
Mhm. Also
Hau raus,
Warnung.
Also geht los.
Ja.
Also, viele werben zum Beispiel mit dem Stichwort D-Netz-Qualität. Jetzt denkt man erstmal, ja klar, D-Netz, super. Ne? Kennt man ja von früher, D-Netz war immer besser als irgendwie C-Netz.
Das ist aber
und so.
Doch auch totaler Quatsch, D-Netz-Qualität.
Ja,
das gibt T-Mobile und Vodafone. Mhm. Und das ist die alten D1 und D2, aber seit wann? Das heißt doch schon.
Das heißt schon lange nicht mehr so. Und alle Anbieter benutzen ja auch alle Frequenzbänder.
Genau.
Müssen sie ja, sonst klappt es mit LTE ja nicht. Und,
aber das ist so ein Marketing.
Das ist so ein Marketing-Gag, weil halt die Leute sich noch dran erinnern, D-Netz ist irgendwie, muss irgendwie besser sein.
Ja.
Ne? Und D-Netz-Anbieter D1, also Telekom und Vodafone, sind irgendwie besser als der ganze Rest. Ne?
Als E-Plus damals.
Als E-Plus zum Beispiel.
Ist ja auch immer noch
oder
so.
Ne? Quam, wer erinnert sich noch an die?
Oder
und die haben also im Prinzip versucht, dieses Stichwort D-Netz-Qualität noch rüber zu retten. Und der Trick dabei ist, dass einige Anbieter dir zwar sagen, dass du im Telekom-Netz unterwegs bist oder im Vodafone-Netz, die sagen aber nicht, dass du kein LTE bekommst. Mhm. Und das hat zwei Nachteile. Erstens natürlich, klar, Geschwindigkeit. Man ist nicht so schnell im Netz unterwegs. Man wird deutlich ausgebremst. Und Thema zwei, Abdeckung. Man bekommt zwar in vielen Landstrichen heute prima LTE-Empfang, aber da das UMTS-Netz bei Vodafone und bei Telekom zurückgebaut wird, steht man direkt vor dem Funkmast und hat keinen Empfang.
Kann ich bestätigen, ich habe einen Kongstar-Tarif, der, als ich den angefangen habe sozusagen, da hatte ich noch LTE, war total zufrieden damit. Und dann habe ich mir irgendwann mal, habe ich irgendwas verändert in dem Tarif, irgendwie was dazu gebucht oder so, kann ich mich nicht dran erinnern. Und auf einmal habe ich kein LTE mehr gekriegt.
Richtig.
Das weil sie gesagt haben, ist ein Neuvertrag sozusagen, deswegen gibt es kein LTE mehr.
Sie haben es bei Kongstar tatsächlich so gemacht, eine Zeit lang hatten die Kunden LTE.
Genau. Und dann, aber nie offiziell.
Nie offiziell. Also
ich habe ja den gleichen Tarif und nachdem es dir passiert ist, habe ich gedacht, wie geil, dass es ihm passiert ist.
Da kommen wir zum Vorteil. Da kommen wir gleich wieder zum Vorteil.
Ich rühre meinen nicht mehr ein.
Das ist mir ganz genauso gegangen und das ist gleich wieder der Riesenvorteil von Smartphone, also von Prepaid-Tarifen. Wenn ich sie nicht mehr will, weg damit, fort damit mit Schaden, lässt sich das Guthaben auszahlen.
Ja, bei mir ist es ein Laufzeitvertrag und ich war gestern in Berlin und habe am Hauptbahnhof, draußen am Hauptbahnhof und habe nur Edge gehabt.
Ja.
Und das ist was, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich LTE aktiviert hätte in meinem Smartphone, hätte ich perfekt surfen können. Aber da vermutlich haben sie auch, haben sie die 3G-Sachen einfach so ein bisschen zurückgepasst.
Ja, das ist so. Ne? Wir haben das ja auch dargestellt. Wir hatten dann Karten auch gefunden, bei denen man die Netzabdeckung sieht. Da hat man dann bei Anbieter XY, ist egal eigentlich, man kann über die Telekom reden, man kann über Vodafone reden. Da hat man eine prima LTE-Abdeckung vor Ort. Und sobald man guckt, wie sieht es denn aus mit UMTS?
Ja, genau.
Schweigen im Wald.
Genau.
Dann fällt man zurück vielleicht noch auf GPRS-Geschwindigkeit. Wie schnell das ist, weiß jeder, der es schon mal probiert hat. Da kann man
drüber. Ich glaube, du hattest auch eine Grafik oder so. Achso, ja. Die haben wir schon.
Die ist schon drin. Und
aber so, dann sag doch mal, wie viel muss man denn da bezahlen? Also wenn man Prepaid will und einigermaßen viel
im Prepaid-Volumen. Ja, das kommt. Eine Falle wollte ich euch auf jeden Fall noch nicht vorenthalten. Und zwar, das ist der Trick mit dem 13. Monatsgehalt. Und zwar bei einigen Anbietern ist es mittlerweile so, dass die halt ihr Guthabengültigkeit nicht mehr auf einen Monat beziehen, sondern dass sie sagen 4 Wochen. So, und 4 Wochen, wenn man das mal schnell umrechnet, da kommt man ganz schnell drauf. Da ist man bei ungefähr 13 Paketen für ein ganzes Jahr. Das heißt, die Tarifanbieter genehmigen sich praktisch ein 13. Monatsgehalt. Ah. Das zahlt man extra, das muss man eigentlich immer alles draufrechnen.
Steht das immer gesondert da in der Tabelle
drin? Wir haben die Tarife entsprechend auch so immer umgerechnet, sind aber dann eigentlich auch sehr schnell dazu übergegangen, nur Tarife zu nehmen oder vorwiegend Tarife zu nehmen, bei denen man tatsächlich auf null kommt, wenn man sie nicht braucht. Denn das ist noch eine weitere Geschichte, die man halt heute immer mehr hat, dass nämlich diese Prepaid-Tarife zwar vor Kasse bezahlt werden, dass sie aber nicht mehr reinweg nur nach wirklich im Verbrauch abgerechnet werden, sondern nach Tarifpaketen, die man für die voraussichtliche Nutzung praktisch bestellt.
Was das ja heißt, eigentlich dann fast kein Unterschied mehr ist, so Postpaid sozusagen.
Ja, außer dass du vorher bezahlst und ganz leicht wieder rauskommst. Ne?
Ja, okay, das
und im Unterschied zu einem Laufzeitvertrag hast du aber bei vielen Anbietern dann keinen automatischen Nachschlag mehr, der in der Regel auch immer sehr, sehr teuer ist. Man kann aber so sagen, man kriegt so ungefähr 1 Gigabyte für roundabout 10 Euro. Das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht. Einen Fehler darf man allerdings nicht machen. Man darf mit diesem Prepaid-Angebot nicht in die Schweiz fahren. Weil da würde 1 Gigabyte, weil die Schweiz als Nicht-EU-Land ja von diesen Roaming-Regelung ausgenommen ist, würde man dann 4.000 Euro loswerden.
Okay.
Wie viel? 4.000. Wir haben es ausgerechnet.
Aber man kriegt hoffentlich eine Warnung.
Man, ohnehin, man ist ja dann beschränkt, man lädt ja keine 4.000 Euro auf so eine Karte. Man wird halt sehr schnell merken, geht nicht mehr.
Aber ich sehe in der Tabelle, sehe ich ja einzelne Sachen, monatliche Kosten.
Wir haben es praktisch aufgezählt, was es für einzelne Tarife gibt.
Das Stadtguthaben.
Ne? Und was es dann noch so an Vergünstigungen gibt, natürlich nur solche Vergünstigungen, von denen man auch profitieren kann. Weil in vielen Fällen ist es halt auch so, dass da noch Zusatzangebote gemacht werden, bei denen man sich wirklich fragt, was haben die eigentlich mit einem Tarifangebot zu tun? Na, da wird also noch ein Virenschutz mitverklickert oder andere Geschichten mehr. Ne? Das haben wir natürlich alles nicht berücksichtigt und rausgelassen, weil es ist halt völlig artfremd. Das wäre so, als wenn ich zum Schuster gehe und da Bananen kaufen kann.
Kannst du einen Tarif, den ihr da gefunden habt, mal rausnehmen, ja, den, der dir ganz sinnvoll erscheint? Also Testsieger gibt es also, bei uns bei CT ja
also
nicht.
Also klar, gut, dass du es ansprichst. Es gibt viele Tarife, die sehen erstmal so auf Papier nicht so gut aus. Da denkt man, oh, das ist teuer oder schlecht. Aber es kann trotzdem für jemanden in so einer persönlichen Situation der Tarif sein, der super ist. Also ein Beispiel, Lebara hat nicht so übermäßig tolle Tarife. Aber für Leute, die ganz viel ins Ausland telefonieren oder im Ausland telefonieren, für die sieht das wieder ganz anders aus, weil die finden unter Umständen dann doch noch ein Paket, was für die über alles gesehen gut ist. Ne? Das heißt schon, es bleibt einem nicht erspart, genau hinzugucken, was man jetzt brauchen kann. Und so für Feldwald-Wiesennutzer, die so No-Fast-Tarif im Prinzip haben wollen mit LTE und so weiter, mit vernünftigen Konditionen, da ist man beim Vodafone Smartphone-Special eigentlich ganz gut bedient. Da kriegt man Gigabyte für ungefähr einen Zehner pro Monat. Damit kann man okay, ganz gut leben. Das Netz ist überwiegend okay in vielen Fällen, damit kommt man eigentlich klar. Und das Roaming ist jetzt auch schon inklusive, das heißt, ich fahre damit auch in Urlaub. Ich habe es übrigens auch gemacht im letzten Jahr und den habe ich als absolut stressfrei empfunden.
Ah, cool. Also ihr seht, wenn ihr das Heft kauft, wenn ich einmal hier in die Kamera halten darf, haben wir so viel Informationswust zusammengefasst.
Ganz viel Fliegendreck.
Genau, ganz viel Zeug, aber da könnt ihr euch dann, das ist auf jeden Fall einfacher, obwohl die Tabelle jetzt etwas kompliziert aussieht, als wenn man sich das alles selber zusammenfummeln muss. Da habt ihr richtig viel Arbeit reingesteckt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Service. Und ich werde mir das jetzt auch mal anschauen, weil ich unbedingt LTE brauche. Und es nervt mich einfach. Ja, fein. Schön, dass ihr zugeguckt habt und zugehört und angeklickt und YouTube und sonst was. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wenn ihr uns bewertet, genau, das Wort habe ich gesucht.
Wir freuen uns auf auch echt, iTunes. Wenn ihr das Heft kauft.
Ja, das stimmt. Ach ja, das habe ich auch vergessen, genau. Aber das andere ist alles
umsonst. Es sind aber nur noch 9 vorrätig.
Das ist der Vorteil, genau. Das ist der Vorteil einer Sache. Aber wie gesagt, YouTube, iTunes und natürlich auch auf unserer eigenen Webseite auf ct.de und auf heise.de könnt ihr uns sehen und natürlich auch bei Rocket Beans. Also wenn ihr jetzt zum ersten Mal Rocket Beans geguckt habt, über Rocket Beans geguckt habt, würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Immer jede Woche samstags gibt es uns und genau. Und ihr könnt uns schreiben an uplink@ct.de. Jetzt muss Video Hannes einen Knopf drücken und dann wird das eingeblendet. Ah ja, es wird eingeblendet, sehe ich schon. Da schickt ihr uns eine Mail hin. Und dann freuen wir uns. Und dann reden wir vielleicht in der nächsten Sendung darüber, über das, was ihr uns geschrieben habt. Und ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, schönes Wochenende.
Ciao. 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 Ciao.